Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungsbegleitung kurz und gut. Dies ist ein Podcast für alle, die mit Kindern zu tun haben und ihre Kompetenzen im Umgang mit Kindern erweitern wollen, beruflich oder privat. Ein Podcast von und mit Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld.
Hallo Waltraud. In den letzten Monaten hatten wir ja zwei kleine Podcast-Serien, einmal Grundlagen der Entwicklungsbegleitung und dann Praxis der Entwicklungsbegleitung. Und da hast du ja immer wieder davon erzählt, dass dir bestimmte Personen, bestimmte Ideen viel Inspiration gegeben haben. Und deshalb haben wir uns entschlossen, jetzt als dritte Podcast-Serie die ganzen Inspirationen mal anzuschauen. Also wo sind die Ideen hergekommen, die dich inspiriert haben, deine Entwicklungsbegleitung weiterzuentwickeln? Und da werden wir jetzt in den nächsten Wochen mehrere Serien zu machen. Und ich möchte dich einfach bitten, unseren Zuhörerinnen und mir mal einen kleinen Überblick dazu zu geben, was da so alles auf uns zukommt bezüglich Inspirationen für die Entwicklungsbegleitung.
Ja, hallo Michael. Das mache ich sehr gerne, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Teil in meinem ganzen Leben gewesen. Die Menschen, denen ich begegnet bin, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Und bei mir war es eben sehr häufig so, mit wenigen Ausnahmen, dass ich die meisten Menschen, die mich inspiriert haben, eben persönlich kennengelernt habe. Ich bin relativ wenig durch Bücher inspiriert worden, weil ich das persönliche Gespräch auch immer wesentlich inspirierender fand. Und von daher ist eins der Dinge, ich werde häufig gefragt, in welchem Buch kann ich denn das oder das nachlesen? Und dann kann ich immer sagen, weiß ich eigentlich auch nicht so wirklich, weil ich habe es aus Gesprächen, natürlich teilweise aus Vorträgen von Menschen, auch aus Fortbildungen, die einzelne Menschen gegeben haben. Und da habe ich das alles so Stück für Stück zusammengenommen dann und natürlich in der gesamten Anfangsphase gemeinsam mit meinem leider ja inzwischen verstorbenen Mann, wir haben uns natürlich sehr viel darüber unterhalten und uns dann gegenseitig nochmal inspiriert. Also ich glaube schon, dass eine große Inspirationsquelle Winfried Döring, also mein Mann gewesen ist. Das vielleicht nochmal vorab. Ja, aber ansonsten, ich habe ja mal gelernt als Studium die Psychologie und da sind mir natürlich schon einige begegnet. Und habe aber immer auch gemerkt, dass vieles davon mich nur kurzfristig beeinflusst hatte und dann durch anderes überlagert oder ersetzt worden ist. Das ist auf jeden Fall das, wonach ich nach meinem Studium habe ich mit Kindern, mit autistischen Kindern gearbeitet. Und da ging es um Verhaltenstherapie. Und die Struktur der Verhaltenstherapie, die ich also mal gelernt habe, hat mich natürlich auch beeinflusst. Aber ich habe sehr bald gemerkt, nee, das ist mir alles zu eng. Damit kann ich nicht so viel anfangen. Und damals kamen dann die Jean Ayres mit ihrer sensorischen Integration in mein Leben hinein. Also Jean Ayres habe ich nicht persönlich kennengelernt, aber eine Vertreterin, die Inge Flemich, die das hier in Deutschland populär gemacht hat. Und dann habe ich so gemerkt, das beeinflusst mich schon sehr, weil eben neben dem klassischen psychischen da jetzt der Körper plötzlich eine große Rolle spielte. Und das hat mich sehr stark beeinflusst erstmal. Und die Jean Ayres mit ihrer sensorischen Integration, die ja auch auf das, was dann später noch ganz viel dazu kam, auf hirnorganische Sachen eingegangen ist und eben in dem Hirnstamm eben eine der Grundlagen gesehen hat und damit auch den sogenannten Grundwahrnehmungsbereichen, die dann mit Bewegung gekoppelt waren. Aber was dann fehlte bei Jean Ayres und weshalb ich dann auch Irgendwann wurde eben auch den erst überlagert, ist das ganze Gefühl, das ganze, der ganze Bereich unserer seelischen Prozesse und die gefühlsmäßige Verarbeitung. Und da wurde Jane Eyre an einem Punkt oder beziehungsweise von einem Menschen ganz stark überlagert, und das war Gerald Hüther. Und das war dann alles in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und dann kann ich jetzt nicht mehr sagen, wer kam wann, sondern die kamen dann alle ungefähr gleichzeitig. Aber Gerald Hüther hat mit seinem Satz, dass die zentrale Stelle in unserem Gehirn und damit auch für die Anregung fürs ganze Leben ist das limbische System, unser Gefühlsleben. Mit seinem Satz, ohne Gefühl geht gar nichts, hat er eben sehr stark mich erreicht. Und da das genau die Stelle war, die ja bei Jean erst mir gefehlt hatte, da war eben Körperlichkeit, Bewegung und Denken, aber dieser ganze psychische, seelische Bereich hat gefehlt, und den habe ich dann bei Gerald Hüther gefunden. Erst hirnorganisch, und dann ging es auch mit Gerald Hüther in seiner Entwicklung sehr viel weiter. Ich werde einen weiteren Satz von ihm nie vergessen, dass er berichtet hat, dass wie er Hirnforscher wurde und was er alles da entdeckt hat und was er gemacht hat. Und dann kam der Satz von ihm, und irgendwann habe ich gemerkt, an dem Gehirn hängt ja auch noch ein Körper dran. Und das war jetzt wieder diese Verbindung, dann auch zum Teil zu Jean Ayres oder anderen, vielen anderen Menschen, die eben den Körper und die Seele miteinander verbunden haben. Und dann irgendwann auch natürlich Geist. Und diese Einheit von Körper, Seele und Geist, die haben wir nun wieder bei jemand anders ganz doll gefunden. Und das war Bernard Aucouturier, den wir damals kennengelernt haben, Gott sei Dank auch persönlich kennengelernt, den ich persönlich kennenlernen konnte, und der eben diese Einheit von Körper, Seele und Geist sehr stark in den Vordergrund stellte. Und jetzt machte das Ganze auch wesentlich mehr Sinn. Jetzt hatten wir von Gerald Hüther den gesamten hirnorganischen und die Auswirkung des hirnorganischen Teils auf den Körper, aufs ganze Leben, und den Bernard Aucouturier, der jetzt von der Entwicklung der Kinder her ging, der quasi schon im Säuglingsalter gesehen hat, wie sich Körper, Seele und Geist miteinander verbinden und wie man über Körper und Seele, also über Gefühl und Sensomotorik zum Denken kommen kann. Und so haben wir das Ganze, habe ich dann hinterher bei Gerald Hüther auch noch wiedergefunden, wie das im Gehirn dann quasi auch alles sich miteinander vernetzt und wie das da auch abläuft. Und das waren einfach ganz wunderbare Inspirationen, die ich da gekriegt habe. Ja, aber dann kam in den 90er Jahren noch jemand dazu, der plötzlich in unser Leben schneite. Und zwar war er damals Professor an der Bremer Uni, und das war Peter Kruse. Und bei Peter Kruse haben wir jetzt noch einen ganz anderen Ansatz gefunden. Auch da war die Inspiration wieder auf eine wunderbare Art und Weise. Und zwar wollten wir eigentlich für unsere Fortbildung, die wir damals schon gegeben haben, jemanden haben, der einen Teil Vortrag oder einen Vortrag innerhalb dieser Fortbildungen gehalten hat oder halten sollte zum Thema Entwicklung von Kindern. Und da ich Peter Kruse vorher schon kennengelernt hatte auf privater Ebene, habe ich ihn gefragt, sag mal, magst du nicht diesen Teil übernehmen und über Entwicklung von Kindern da dich einbringen? Und da hat er gesagt, wie gesagt, alles in den 90er Jahren. Ja, sagt er, das kann ich gerne machen, aber du wirst nicht das erleben bei mir, was du dir denkst von Entwicklung. Und wieso? Und ich selber hatte in meinem Psychologiestudium. Peter Kruse war ja auch Psychologe. Da hatte ich gelernt, dass Entwicklung ein sogenanntes Stufenmodell ist. Eine Entwicklungsstufe nach der anderen durchlaufen wir und so kommen wir zu dem, was wir dann inzwischen sind. Ja, sagte Peter Kruse, aber was ist denn, wie kommt man denn von einer Stufe in die andere? Die Stufen, okay, ne, man, also sieht man wunderbar in der körperlichen Entwicklung, erst liegt man, dann sitzt man, dann steht man, dann läuft man, dann springt man, so weiter. Aber wie ist denn der Übergang von dem, auf der einen Stufe in die andere? Wie kommt man da hin? Wer steuert das? Denken die Leute darüber nach, die Kinder, dass sie sich jetzt mal hinstellen sollten? Und er sagte, und da hat er etwas eingebracht, was dann in diesem ganzen Jahrzehnt sehr stark sich ausbreitete. Und das ist ursprünglich erstmal hieß es Chaostheorie. Und die Chaostheorie, die ja ursprünglich aus der Physik auch kam, aber dann inzwischen auch eben in andere Sparten hineinreichte. Dann sagte er, okay, aber Chaostheorie, da gibt es einen weiteren Begriff, der wichtig ist, das ist die Selbstorganisationstheorie. Das heißt, aus diesem ja, Wechselspiel von Chaos und Ordnung entwickelt sich der Mensch selber. Und diese Selbstorganisation, dass da also kein Organisateur ist, jemand, der das Ganze von außen oder auch innen drin das kleine grüne Männchen, was das Ganze steuert, nie, sondern das macht das Gehirn und das macht die Natur und sowas, macht das selber. Das kommt aus ihr heraus. Und das fand ich natürlich sehr spannend. Und er sagt, und so kommt es auch aus dieser Selbstorganisation heraus, dass sich ein Mensch entwickelt von einer Stufe in die nächste. Und inzwischen ist von Chaostheorie und Selbstorganisation nicht mehr ganz so viel die Rede. Wir sprechen inzwischen von dem sogenannten Konstruktivismus. Und damit hat Peter Kruse uns damals eingeladen, diesen Konstruktivismus kennenzulernen, wie wir unser Gehirn konstruieren oder wie sich das Gehirn selbst konstruiert, müsste man eigentlich besser sagen. Und dieser Konstruktivismus hat uns dann eigentlich auch gar nicht mehr losgelassen. Und das alles miteinander verbunden, das gibt dann die drei Grundsäulen der Entwicklungsbegleitung.
Das hast du jetzt sehr schön dargestellt. Ist es praktisch so eine Art, sagen wir mal, zeitliche Reihenfolge, die aber nicht einfach nur hintereinander, sondern praktisch wie so Treppen nach oben gehen, oder? Und man immer noch mehr dazu lernt, und eigentlich die dritte Stufe nicht gehen kann, wenn man die erste nicht schon gegangen ist, oder? So habe ich so den Eindruck. Wie ist das für dich?
Ja, das ist, du bringst mich jetzt gerade auf die Idee, da war ich vorher nicht dran gedacht, dass sich genau unsere Entwicklung dann in den 90er Jahren mit diesen drei Säulen, also Konstruktivismus, hirnorganische Aspekte und Bernard Accoturier mit seinem Ansatz, dass es eben im Grunde genommen gar keine Reihenfolge gab. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wer wirklich zu Anfang da war, sondern dass es eben diese einzelnen Stufen ineinander fließen und gar keine einzelnen Stufen mehr sind, sondern ja, so wie eine Gesamtheit etwas ergibt, wo von verschiedenen Seiten etwas hineinfließt. Manches etwas früher, manches etwas später. Also insofern gibt es tatsächlich einen etwas zeitlichen Ablauf, aber ich habe eher keine zeitliche Vorstellung, sondern eher fast eine räumliche Vorstellung. Das ist wie so eine Kugel und da fließen von allen Seiten fließt was rein. Und da, wo, nehmen wir mal Gerald Hüther, zu Anfang was reingeflossen ist, fließt später noch was. Das trifft jetzt wieder auf ein Gesamt in dieser Kugel, was das dann Ganze noch weiter inspiriert. Und ich kann es nicht mehr auseinanderhalten, was jetzt was tatsächlich beeinflusst hat, sondern ich glaube auch, dass mein Gehirn das einfach so integriert hat, wie es das gerade brauchte. Und dann eben immer noch neue Einflüsse oder ja, Inspirationen von diesen Menschen kamen. Und dann auch wieder haben wir zum Teil mit Schülerinnen und Schülern zu tun gehabt, von Bernard Accoturier. Das war dann die Marion Esser. Und die dann aber auch wieder einen etwas eigenen Weg noch gegangen ist, die uns dann auch beeinflusst hat. Und wir hatten damals in den 90er Jahren einen ganz, ganz großen Vorteil, mein Mann und ich. Wir hatten nämlich neben unserem Therapieinstitut auch noch ein Fortbildungsinstitut. Und wir konnten uns jetzt in das Fortbildungsinstitut, weil wir nicht nur selber Fortbildung gegeben haben, sondern sehr viele Fremdreferenten hatten, all die Leute einladen, von denen wir uns gerne inspirieren lassen wollten. Und die haben dann bei uns Fortbildungen gemacht. Und insofern haben wir sie kennengelernt und haben an den Fortbildungen teilgenommen. Und daraus ergaben sich dann in der Folge zum Teil weitere Gespräche, weitere Einflüsse und weitere Entwicklungen. Und so ist das Ganze wie so ein großes zusammenhängendes System, was sich selber irgendwann konstruiert hat. Und das Wichtigste war, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das gehört habe, irgendjemand von diesen ganzen schlauen Menschen, denen wir begegnet sind, hat irgendwann mal gesagt, es ist wichtig, dass wir nie etwas abschließen, dass wir sagen, so jetzt ist es fertig, sondern dass wir immer offen bleiben, für, dass sich etwas erneuern kann. Ich glaube, es war Bernard Accoturier, der mal gesagt hat, eine Methode, die sich nicht erneuert, stirbt. Irgendwie so etwas. Und mir fiel damals ein, das ist im Prinzip wie die Zellen in unserem Körper, die sich ja auch permanent erneuern. Und da sterben Teile ab und dann kommen an die Stelle neue Zellen und so weiter. Und ja, so ein organischer und dynamischer Prozess war das dann.
Schön, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt eine sehr interessante Podcast-Serie. Was mich noch interessiert ist, du hast selbst gesagt, du hast einige dieser Personen getroffen. Welche dieser Personen hat es denn, sagen wir mal, besonders genossen, dich zu inspirieren? Gibt es so den einen oder anderen, wo du sagst, Mensch, der fand er total klasse, da dich seine Ideen in die Entwicklungsbegleitung von Kindern und Jugendlichen einbaue?
Das kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich kann eigentlich nur sagen, was ich immer genossen habe, weil ich das ja gemerkt habe. Und ich war immer ganz wissbegierig, was da jetzt noch an neuen Ideen kommt. Aber ich habe teilweise eher etwas anderes erlebt. Nicht, dass es jemand genossen hat, aber zum Beispiel bei Bernard Accoturier war das Ganze so, dass wir ja inzwischen seinen Ansatz verbunden hatten mit zum Beispiel konstruktivistischen oder hirnorganischen Aspekten. Und darüber haben wir, ich selber konnte nicht so furchtbar viel mit Bernard reden, weil er spricht nur Französisch, aber mein Mann sprach Französisch und ich habe dann immer das Ganze auch übersetzt bekommen. Aber Bernard hat also zum Beispiel gesagt, also hier Stabilität und Instabilität aus dem Konstruktivismus. Damit habe ich nichts am Hut und das hat mit meiner Sache überhaupt nichts zu tun. Das heißt, dass ich eher bei Bernard erlebt habe, dass er sich abgrenzen wollte, obwohl er selber gesagt hat, die Methode die muss ich erneuern. Aber dass er sagt, okay, wenn ihr meine Sachen aufnehmen wollt, gerne unterstütze euch und macht das und so weiter, aber das jetzt mit anderen Sachen zu verbinden, nee, das ist nicht meins. Ne? Ja, okay, musste ja auch nicht sein. Bei uns ist es eingeflossen und zusammengeflossen. Wer mit wem der Austausch anders war, war mit Peter Kruse tatsächlich. Der war selber eben auch immer neugierig. Das war, und wie es dann noch weiterging, das war auch in den 90er Jahren. Wir haben, glaube ich, 1994 war das ein Kongress gemacht. Mit meinem Mann und ich noch mit zwei anderen Leuten zusammen und einen großen Kongress in Marburg mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und da zu diesem Kongress haben wir eben alle möglichen Leute eingeladen als Referenten. Also alles das, was uns so interessierte damals und was Einfluss hatte. Und da haben wir eben neben Peter Kruse, der natürlich auch dabei war, Gerald Hüther war nicht dabei damals, da war der Kontakt noch nicht so eng. Aber neben Peter Kruse haben wir dann eingeladen aus den USA Heinz von Förster. Und das war eine ganz, ganz besondere Inspiration. Und da würde ich sagen, mit Heinz von Förster habe ich zwar nur eine ganze Nacht lang diskutiert und geredet, aber das war auf beiden Seiten unglaublich bereichernd. Und der hat dann natürlich, habe ich dann anschließend auch seine Bücher gelesen und auch von ihm weiteres gehört. Aber der hat dann noch in diesem ganzen Bereich Konstruktivismus, Selbstorganisation uns noch sehr viel weiter inspiriert. Und ich würde sagen, so von der, ja, von der Ausstrahlung her und von dem, was mir entgegenkam, war Heinz von Förster eine ganz besondere Begegnung.
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte ja die Freude, mit Heinz von Förster mehrfach auch zusammenarbeiten zu dürfen. Es war immer wieder klasse, wie neugierig der war und wie er sich gefreut hat, wenn andere eine Erkenntnis in seiner Anwesenheit oder wie auch immer gewonnen haben. Das war schon immer große Klasse. Super. Danke, dass du uns jetzt gerade noch kurz mal so den Eindruck gegeben hast, wie die Leute das wahrgenommen haben. Wenn du jetzt ich sag mal, eine Aufstellung davon machen würdest, von deiner Inspiration. Hättest du eine Idee, wie die verschiedenen inspirierenden Personen in der Aufstellung relativ zu dir und der Entwicklungsbegleitung stehen?
Ganz spontan.
Ganz
Ja,
spontan, ja,
ganz
ganz
spontan. Also
spontan.
Aufstellungen sollten ja mal spontan sein. Aber ich sehe mich quasi zusammen mit meinem Mann allerdings auch in der Mitte des Feldes stehen und rundherum sind die gesamten Inspiratorinnen und Inspiratoren. Und so, dass ich die Möglichkeit habe, mich in der Mitte zu drehen und immer Kontakt aufzunehmen. Und dann kommen die Einzelnen näher oder gehen weiter weg. Und also so richtig sternförmig dann quasi. Und ich habe so genau dieses, ja, Gefühl und Bedürfnis, ich möchte alles aufnehmen, ich möchte alles mitkriegen. Und deshalb stehe ich nicht am Rand, sondern wirklich richtig in der Mitte.
Super, ein schönes Bild. Und ich freue mich darauf, in den nächsten Wochen mit dir in die Details der Inspirationen gehen zu dürfen. Dankeschön, Walter.
Ja, darauf freue ich mich auch sehr. Vielleicht noch ein paar ganz andere weitere Namen. Die Arbeit am Tonfeld von Heinz Deuser, repräsentiert durch Marie-Louise Geiß, mit der ich sehr viel Kontakt habe, immer noch. Wir machen sehr viel zusammen, wird eine große Rolle spielen nochmal. Und dann, wer dann noch auftauchte und wer aus meinem Leben, aus meinem Denken und den Inspirationen nicht mehr wegzudenken ist, ist Emmy Pickler, die für mich ein ganz, ganz großes Vorbild ist. Die hat von all den Theorien, die ich inzwischen genießen konnte, wahrscheinlich nichts gewusst, aber ihr Menschenbild entspricht genau dem, was ich gerne lebe und übernehme und das Weitere auch. Und ich hatte zu Anfang hatte ich etwas gesagt, dass ich normalerweise wenig Bücher gelesen habe, also zumindest nicht als Primäres, als Auslöser, als Inspiration und deshalb eben auch schlecht sagen kann, da und da könnt ihr das wiederfinden. Aber ich habe ja auch einige Bücher geschrieben, die inzwischen schon alle vergriffen sind, aber in Kürze wird ein Buch wieder aufgelegt werden von mir. Das habe ich vor gut 10 Jahren geschrieben. Damals hieß es 25 Jahre auf dem Weg der Entwicklungsbegleitung. Und da sind diese einzelnen Einflüsse nochmal in Form von Einzelbeiträgen drin. Und das Buch ich bin gerade dabei, wird jetzt erweitert durch die letzten 10 Jahre, wird dann heißen 35 Jahre auf dem Weg der Entwicklungsbegleitung. Und da kann man die ganzen Einflüsse auch nochmal wieder sehen und auch vor allen Dingen, was so in den letzten Jahren passiert ist und was mich da alles weiter beeinflusst oder inspiriert hat.
Wow, danke für die Ergänzung. Da bin ich ja mal gespannt. Ein Podcast, der von einer passenden Publikation begleitet wird. Freue ich mich drauf. Danke dafür.
Gerne. Vielen Dank, Michael. Bis zum Start der einzelnen
Genau.
Inspirationen. Sie hörten einen Podcast zum Thema Entwicklungsbegleitung von Waltraud Döring im Gespräch mit Michael Wingenfeld. Weitere Informationen können Sie bekommen über die Website www. Entwicklungsbegleitung.de.
Und wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen, würden wir uns sehr freuen. Also jede Form von Fragen, Hinweisen, vielleicht eigene Erfahrungen, Ergänzungen, bitte meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse auf der Internetseite www.entwicklungsbegleitung.de. Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahme und Nachricht.